Reichtumskongress. Ich bin mit der Regina Heckert im Gespräch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, liebe Nicole, ich freue mich auch.
Regina, hast du Lust, uns zu erzählen, was bist du, was machst du?
Ja, also ich bin Tantra-Lehrerin von Beruf, seit vielen Jahren hauptberuflich. Ich war mal früher Grundschullehrerin und habe das Tantra auch nebenbei schon gelehrt. Und mit 39 bin ich dann aus dem Job rausgesprungen, um nur noch das zu machen, was mich in der Zeit dann angezogen hat. Das war dann meine Tantra-Welt. Und das mache ich jetzt schon sehr, sehr lange hauptberuflich, also mit der Zeit als Lehrerin zusammen 35 Jahre bestimmt. Ich bilde auch Leute aus und habe auch eine Liebesschule online und auch einen Shop online rund um Tantra und alles, was dazugehört.
Jetzt ist natürlich die naheliegende Frage, was hat Tantra mit Reichtum zu tun? Und ich fand das so witzig. Also mir ist es ja total klar, dass das ganz eng miteinander connected ist. Aber als ich dir geschrieben habe, worum es auch geht im Kongress, da hast du ja sofort gesagt, oh cool, da bin ich dabei. Hast du Lust, da mal einen Satz so zu sagen? Wieso hängt es aus deiner Sicht auch zusammen?
Naja, ich glaube, jetzt das Thema Reichtum ist erstmal unabhängig von allen Berufszweigen ein Thema, was uns Menschen betrifft und wo wir alle tief verankerte Glaubenssätze haben, die uns daran hindern, in die ganze Fülle zu gehen. Tantra, dann wiederum, da geht es genau darum, in der Fülle des Lebens zu leben, so gut es jeder kann, sage ich in aller Bescheidenheit, weil wir können nicht von heute auf morgen den Knopf einfach umdrehen. Da öffnen wir uns für die Fülle und Tantra ist ja ein spiritueller Weg, der genau das Leben und alles, was das Leben zu bieten hat, nützt, anstatt wie auf asketischen Wegen Dinge zu unterdrücken. Geradezu die Sexualität wird genutzt auf dem Weg zur Selbsterkenntnis, zur Selbstverwirklichung. Und deswegen denke ich, Tantra ist für mich auch ein anderes Wort für die Fülle des Lebens. Mhm. Insofern passt es gut zusammen, obwohl ich zum Thema Reichtum auch einen ganz speziellen Weg dann gegangen bin, der jetzt nicht so offensichtlich was mit Tantra zu tun hat.
Welchen Weg bist du gegangen? Also finde ich eine ganz naheliegende Frage dann.
Ja, also Thema Geld war für mich von Anfang an nicht so einfach. Also ich habe auch als Kind nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie. Da war auch geldmäßig jetzt nicht die Fülle da, obwohl wir uns auch nichts vom Munde absparen mussten. Aber ich habe nicht gelernt gehabt, damit umzugehen oder bewusst zu sein mit dem Thema. Das heißt, wenn ich Geld im Geldbeutel habe, habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt damit? Das war immer da, damit es ausgegeben wird. Und dann war ich Grundschullehrerin, habe ich ganz gut verdient und da habe ich auch nie gespart. Und als ich dann rausgegangen bin aus dem Job mit 39, so ganz spontan, habe ich mich damals entschlossen, bin ich noch auf die Bank stolziert. Da habe ich so eine Reise mitgemacht durch USA, Kanada, Mexiko mit einem spirituellen Lehrer. Da wollte ich unbedingt mit. Bin auf die Bank stolziert und habe Schulden gemacht, das erste Mal im Leben. Und habe gedacht, da will ich mit, ist mir egal. Und wenn ich da ein Leben lang abzahle, und habe auch sofort Geld gekriegt, weil ich noch offiziell Beamtin auf Lebenszeit war. Und als ich zurückkam von der Reise nach Monaten, saß ich dann da mit allen möglichen Konten hoffnungslos überzogen und mit den Schulden und hatte sehr, sehr unangenehme Bankgespräche. Wann kommt wieder Geld rein? Und das war richtig, richtig schlimm, richtig schlimm. Und ich habe dann mein letztes Geld, das waren noch 700 Mark, damals war mein letztes Geld, das habe ich dann genommen, um ein Geldseminar zu besuchen. Bei Bodo Schäfer, der ist ja so auch bekannt als Europas Money Coach, ein Geldseminar zu besuchen, es war viel Geld, 700 Mark damals. Und das war auch der Beginn, dass ich mich intensiv über mehrere Jahre mit dem Thema Geld auseinandergesetzt habe, aufgeräumt habe mit den vielen Glaubenssätzen, die viele von uns, sage ich jetzt mal, haben, Lieber geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Reicher kommt ins Himmelreich. Und gerade auf dem spirituellen Weg treffe ich immer wieder Leute, die so eine abwertende Haltung dem Geld gegenüber haben. Und ich hatte das auch. Also so, Geld verdirbt den Charakter. Und all diese Dinge, die wir alle schon gehört haben. Und insofern saß ich dann plötzlich da ohne dieses Geld, mit einem Haufen Schulden und habe auch gemerkt, wie schlecht ich behandelt worden bin. Ich konnte mich nicht mal von jemandem zum Kaffee einladen lassen, dann, weil ich selber mich nicht hätte revanchieren können. Also das war für mich erstmal eine richtig heftige Zeit. Und meine Tantra-Gruppen, die vorher gut gelaufen waren, vor diesem Sprung aus meinem Job, war alles gut gelaufen. Ich habe immer Tantra nebenher gemacht, schon viele Jahre. Und plötzlich habe ich das gebraucht, dass die Leute kommen. Und das ist keine gute Energie. Ich habe also, wo bleibt ihr Leute? Und dann kamen kaum noch Leute, weil ich so diese andere Energie, ich brauche euch statt, ich habe euch was zu geben, ausgestrahlt habe. Und dann habe ich tatsächlich noch 2 Jahre lang mit meinem damaligen Partner einen anderen Job gemacht. Das war Vormundschaft für Erwachsene, hat er gemacht. Da habe ich dann geholfen, was auch später für meine Arbeit gut war, weil dann bin ich mit psychisch kranken Menschen zusammengekommen und habe dann auch so gelernt, wen kann ich in die Seminare lassen und wer ist woanders besser aufgehoben. Also es hat letzten Endes war der Faden durch mein Leben schon ein roter Faden, aber es waren ein paar harte Lehrjahre zum Thema Geld. Und dann habe ich also nicht nur diese Bodo Schäfer-Seminare eine Weile mitgemacht, um mein Reichtumsbewusstsein mal zu entdecken, das ja in jedem schlummern darf, sondern ich habe auch so für mich geforscht, warum ich mich selber, und das in dem Wort steckt es ja so schön drin, verausgabe. Also ich war ganz oft erschöpft, habe über das Maß hinaus gelebt, habe mehr Geld ausgegeben, als ich eingenommen habe, also mich verausgabe und bin dadurch die Arbeit mit Bert Hellinger, das Familienstellen, was ich heute auch unbedingt in die Tantra-Arbeit integriere, auf das Mutterthema gestoßen. Also wenn man nicht nehmen kann, egal ob jetzt Geld, Zuwendung, Anerkennung, Freundschaft, Liebe. Wenn man nicht nehmen und behalten kann, hat das sehr viel mit einer schwierigen Mutterbeziehung in der frühen Kindheit zu tun, die ich hatte. Also man nennt es in der Fachsprache eine unterbrochene Hinbewegung. Also die Bindung war nicht gelungen mit meiner Mutter. Deswegen war ich auch sehr lang bindungsunfähig, konnte auch da nicht wirklich nehmen, behalten, bleiben. Und das war für mich zentral, dass sich auch beim Thema Geld was geändert hat. Noch mehr als die Techniken, die ich bei Bodo Schäfer gelernt habe, die auch alle hilfreich waren, war dieses Mutterthema, als ich das in Angriff genommen habe, unter großen seelischen Schmerzen, da nochmal durchgegangen bin. Das hat dann was verändert, dass ich auch behalten konnte, dass ich auch nehmen konnte und nicht immer nur das Gefühl hatte, ich muss geben, 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 geben. Und mit den Strategien, die ich gelernt habe, dass man von seinem Geld immer, egal wie wenig es ist, einen Teil weglegt, um sich finanziellen Schutz, finanzielle Sicherheit, später finanzielle Freiheit aufzubauen. Das habe ich dann beherzigt. Als das Mutterthema erledigt war, konnte ich die Werkzeuge umsetzen. Und ab dann war das Geld, also ich habe meine ganzen Schulden abbezahlt, und habe dann parallel schon damals, also man nimmt nicht das ganze Geld und zahlt die Schulden ab, sondern man splittet auch da und baut sich schon was auf, damit man nicht mehr so geldmäßig minderwertig so unangenehme Bankgespräche führen muss. Da hatte ich mir vorgenommen, das passiert ja nie mehr wieder. Und das ist mir auch nicht mehr passiert. Also das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, weswegen ich auch dann im Rahmen meiner Seminare das sogenannte Mutterheilritual entwickelt und erfunden habe und festgestellt, wie viele Menschen da ein Thema haben. Wirklich eine Man kann, braucht ja nicht eine perfekte Beziehung zur Mutter zu haben, das gibt es auch nicht. Und was die Eltern denken, tun, ist oft nicht das, was wir denken und tun. Und darum geht es auch nicht. Es geht um eine tiefere Ebene, wo man sich anbindet an den Ursprung, auch an die Eltern und dort auch nimmt, auch wenn es wenig ist, was manchmal gegeben werden kann. Ja.
Du hast das gerade wunderbar auf den Punkt gebracht. Das glaube ich auch, dass das in der Regel die vertrackteste Geschichte ist, die dann im späteren Leben zu diversen Geldherausforderungen führt. Mhm. Auch eine Hinbewegung. Das ist wirklich ein großes, großes Thema.
Ja. Ich war dann noch ein Säugling, vielleicht auch für die Zuhörer, dass sie sich vorstellen können, was ist eine unterbrochene Hinbewegung? Das passiert, wenn man im frühkindlichen Alter oder als Baby sogar weggegeben wird, vielleicht ins Krankenhaus kommt, wenn man so einen Abbruch erlebt in der Bindung, dass dann die Mutter als wichtigste Person in der Babyzeit nicht da sein kann oder die Mutter wird krank oder stirbt sogar, also irgendwas passiert, dass diese Bindung abrupt abgebrochen wird. Und was das Baby dann macht, es verschließt sich und sein Herz, um diesen Dauerschmerz nicht zu ertragen. So passiert alles unbewusst. Und es bilden sich Muster heraus, wie ich brauche nichts. Ich kann alles selber. Ich brauche niemanden. Das ist so eine Überlebensstrategie, um mit dieser ganz schrecklichen Situation umzugehen. Und bei mir selbst war es gar nicht so ein Krankenhausaufenthalt. Da waren die Eltern sogar da, aber damals waren die Erziehungsmethoden noch recht rigoros. Und meine Mutter hat gesagt, du warst so ein wenig anstrengendes Baby. Ich war das zweite Kind, ein Jahr nach meinem Bruder. Mein Vater war nach der Geburt auf dem Lehrgang 3-4 Wochen und hat gesagt, ich musste dir nur einen Finger in die Wiege, die neben mir stand, reinstecken. Du hast den so genommen und dann hast du geschlafen die ganze Nacht. Und dann kam mein Vater nach Hause und hat gesagt, das Kind wird nicht verwöhnt, die kommt in ihr Zimmer. Und meine Mutter durfte, wenn ich nachts geschrien habe, nicht zu mir kommen, dass sogar die Nachbarn, meine Oma hat nebendran gewohnt, die hat mir das geschildert, meine Mutter hat es mir auch erzählt, an die Läden geklopft haben, ihre Rabeneltern. Und zwar im Herbst, meine Mutter hat gesagt, morgens war ich aufgestrampelt, blau verfroren, verpinkelt. Und es ging mehrere Nächte so. Und da ist bei mir das Urvertrauen zerbrochen und die Bindungsfähigkeit. Und dann durften sie mich keine Sekunde mehr allein lassen, weil ich Lungenentzündung gekriegt hatte. Und ich war wochenlang zwischen Leben und Tod. Und das war die, ich glaube, die allergrößte Wunde meines Lebens, also die tiefste. Und solche Menschen werden ja manchmal dann trotzdem starke Leute, weil die einfach praktisch auf Leben und Tod dann das auch noch durchgehalten haben. Aber sie verschließen ihr Herz und können sich nicht wirklich richtig lieben lassen und nicht richtig nehmen von anderen Menschen. Und das, so war das bei mir auch. Und ich habe viel Therapie gemacht, aber diese Urwunde, die habe ich sehr lange hinausgeschoben. Das war wie eine Folter. Da wollte ich nicht dran. Mhm. Und ich habe das damals mit der Irina Prekop, die die Festhaltetherapie entwickelt hat, die übrigens sehr umstritten war oder ist. Mir hat sie geholfen. Die hat 3 Leute auf mich draufgelegt und ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe nur noch so. Und als ich das meiner Mutter erzählt habe, hat sie gesagt, genauso hast du damals als Baby gemacht. Also ich habe gedacht, die bringen das erste Mal, dass sie jemand umbringen in der Festhaltetherapie. Da musste ich echt nochmal genau an diese schreckliche Urerfahrung dran und mit Unterstützung durch. Und da hat sich mein Leben von da an gewendet, sodass ich auch nehmen konnte, endlich nehmen konnte, auch Geld nehmen konnte, statt alles für ein Apfel und ein Ei anzubieten und es mir nicht wert zu sein, konnte ich dann auch Stück für Stück, hat sich das auch auf den Bereich Geld ausgewirkt.
Großartig. Total schöne Geschichte. Und ja, die Irina Prekop ist umstritten. Ich habe vor Jahren ein Buch von ihr gelesen und habe aber auch damals schon gedacht, ich finde den Ansatz großartig.
Ich habe sie selber viel erlebt, habe vieles für sie organisiert, damals auch noch Vorträge, und sie hatte auch das Familienstellen dann gemacht und so eine schöne Brücke zwischen Festhalten und Familienstellen. Also es kommt halt darauf an, wie man das Festhalten anwendet, und wenn halt Leute, die sich nicht damit auskennen, das anwenden, dann ist vielleicht zu Recht umstritten. Aber so in ihren Händen war ich eigentlich gut aufgehoben. Und ich bin ihr bis heute dankbar, dass sie mir da nochmal eine ganz neue Dimension in meinem Leben eröffnet hat, dadurch, dass diese schreckliche Baby-Erfahrung dann für immer geheilt war. Also ich habe das Gefühl, das ist für immer geheilt.
Mhm. Mhm. Was ich total beeindruckend finde, ist, dass du auch sagst, naja, und wenn ich nicht nehmen kann, weil ich ja glaube, die Welt hat mir nichts Gutes mehr zu geben, dann ist das uns im Alltag ja nicht mehr bewusst. Ne? Wir haben diese Erfahrung gemacht, die ist isoliert, wir wissen, das war irgendwie furchtbar, so versuchen uns emotional davon ja auch abzugrenzen, uns zu schützen, so überleben wir. Und uns ist nicht bewusst, wie stark diese Erfahrung unser Alltagsleben aber prägt. Also wie tief es in so einer Reaktion zum Tragen kommt. In einer Gehaltsverhandlung, in was auch immer, ne? So, dass diese Haltung darunter aber das ist, was das steuert, ne?
Ja, und halt in vielen Lebensbereichen, auch in die Liebe, in die Partnerschaft hinein sowieso, wirkt das ganz extrem, so ungelöste Muttergeschichten. Und eigentlich in jeden Lebensbereich hinein. Also auch gerade Leute, die sich sehr erschöpfen, die also auch immer bis an die Grenze dessen gehen, was sie tun können, die einfach geben, geben und nochmal geben und sich selbst vergessen. Also da ist das auch meistens zugrunde liegend ein Mutterthema, dass sie schon als Kind, also aus der Sicht des Familienstellens gesehen, eine Mutter hatten, die nicht so viel geben konnte, weil sie ein schweres Schicksal hatte und sich dann so angestrengt haben, sie müssen helfen, was sie natürlich nicht konnten. Und dass sich da so ein Lebensmuster rausbildet, dass man wirklich bis an den Rand der eigenen Erschöpfung oder letzten Endes dann Selbstzerstörung geht, wenn man sich über viele Jahre permanent überfordert.
Tantra. Tantra ist ja ein großes Wort. Was ist Tantra für dich? Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen greifbarer machen, weil ich höre sofort diese ganzen Ideen und Geschichten zu Tantra. Was ist es für dich?
Ja, aber man muss bei Tantra aufpassen, weil da geht es genau wie beim Geld drum, dass ganz unterschiedliche Vorstellungen da grassieren. Ich sage oft, von wilder Orgie bis zu reinster heiliger Meditation kann man alles darunter einsortieren. Je nachdem, wo man hingeht und was man möchte, findet man natürlich da auch alles. Für mich hat Tantra eigentlich schon begonnen, da habe ich noch gar nicht gewusst, dass es Tantra gibt. Und zwar witzigerweise oder unverständlicherweise in der katholischen Kirche als Kind. Das glaubt mir kaum jemand. Aber da waren so Jungs und Mädchen, saßen da getrennt. Und da wurden die heiligen Lieder gesungen, die einem so wirklich unter die Haut gingen. Und da war's, da haben die Leute noch aus voller Kehle gesungen. Da, so wenn man heute in die Kirche geht, ich war gerade bei einer Taufe, da haben die alle so ein bisschen gepiepst und mitgemurmelt. Aber damals hat fast die ganze Kirche im Dorf gebebt, weil alle so aus Herzen mitgesungen haben. Und das war für mich als kleines Mädchen immer so absolut Gänsehaut-Feeling. Und ich hatte immer bei den Jungs da drüben einen im Visier. So. Insofern hat es immer eine lustvolle Komponente für mich gehabt. Heilig und lustvoll, das war da zusammen und wurde dann erst später durchs Beichten abgespaltet. Also ich habe fleißig Doktorspielchen gespielt. Sexualität war für mich immer Lebendigkeit pur und Lebensfreude pur. Und es wurde dann bekämpft. Ich wurde auch von den Eltern sehr bestraft, wenn ich erwischt worden bin bei Doktorspielchen. Aber diese Heiligkeit, diese Verbindung von erotischen Gefühlen und größter Ehrfurcht und Heiligkeit, die da in der Kirche waren, das war für mich ein Geschmack, den ich nie vergessen habe. Man könnte fast sagen, so eine Art Einheitserlebnis als Kind in der Kirche. Später wurde es gespaltet und ich habe auch dann selber gegen meine Lust gekämpft durch die 10 Gebote und war aber, glaube ich, insgeheim immer auf der Suche, diese Einheit wiederzufinden, die ich als Kind so erlebt hatte und die das Größte waren, was ich glaube, in diesem Körper erlebt, was man erleben kann. Und ich habe das dann im Tantra wiedergefunden, wobei ich schon Ende 20 war und vorher aber war der tantrische Same, der war schon in mir. Ich habe mit 19 dann nach den ersten sexuellen Erlebnissen, nach den ersten sexuellen Vereinigungen, war ich mehr oder weniger enttäuscht und habe gesagt, das kann nicht alles sein. Man müsste aus der körperlichen Liebe eine Kunst machen können. Das habe ich schon mit 19 Jahren gesagt. Man müsste da eine Kunst draus machen können. Das kann alles sein. Und ich habe keine Orgasmen gekriegt bei der Vereinigung. Dieses rein raus, dieses schnelle, obwohl ich den Orgasmus durch die Selbstbefriedigung kannte, hat nicht geklappt. Dann habe ich angefangen, habe Freundinnen befragt. Der Schreck aller Partys war ich damals, weil ich mitten unterm Nudelsalatessen gefragt habe, die Frauen, kriegst du eigentlich einen klitoralen oder einen vaginalen Orgasmus? Da sind sie alle zu Tode erschrocken. Die Frauen haben mir tatsächlich, Nicole, nichts gesagt. Die haben mich alle mehr oder weniger abblitzen lassen, weil ich wollte herausfinden, ob ich normal bin oder ob bei mir was kaputt gegangen ist, weil ich auch einen sexuellen Missbrauch hatte in der Jugend. Hatte ich gedacht, da ist was kaputt gegangen. Dann habe ich in meiner Not die Männer gefragt, sag mal, deine Freundin kriegt die einen vaginalen oder einen klitoralen, also kriegt die beim Geschlechtsverkehr ohne Zusatzstimulation, geht es da? Und die Männer waren total gesprächsbereit. Aber wie sich herausgestellt hat, sie wussten nichts.
Wollte gerade sagen.
Sie wussten nichts. Die haben dann gesagt, Regina, also die Quintessenz war, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen kriegt, wir reden da nicht drüber. Gut, das ist jetzt schon fast 50 Jahre her, aber von meinen Erfahrungen draußen in der Welt hat sich im konkreten Miteinander im Bett noch nicht so arg viel verändert. Ein paar Lichtblitze vielleicht, aber so die große Masse, da ist das, was ich da festgestellt habe, die Frauen sagen nichts, die was wissen, und die Männer, die was sagen, wissen nichts. Da hat sich bei mir so der Forschergeist geregt und ich wollte herausfinden, warum ist das so schwierig? Weil ich habe über die Sexualität einfach ganz normal geredet, wie übers Kaffee trinken oder übers Wetter, und bin damit dauernd ins Wespennest getreten. Also ich war da nicht erwünscht. Und dann habe ich so versucht herauszufinden, was ist denn da los zwischen den Frauen und den Männern? Und habe mich dann zur Abgesandten der Frauenwelt entwickelt, weil ich dann feststellen musste, das, was ich gesagt habe, man müsste aus der Liebe eine Kunst machen oder die weibliche Seite der Sexualität ist noch völlig unterentwickelt, die gibt es noch gar nicht. Ich habe als junge Frau Liebesabende erfunden. Und als mein Freund kam, habe ich gesagt, du brauchst gar nichts heute Abend. Ich habe alles vorbereitet, was wir machen, mit schönen Massagen, langsamer Einstimmung und so. Und er hat nicht mitgemacht. Er hat gesagt, spinnst du? Also es war damals noch so, dass es völlig unmöglich war, dass die Frau in der körperlichen Liebe was zu sagen hat. Ich habe dann meine Sachen erst mal ein paar Jahre in der Schublade verschwinden lassen müssen, die ich so erfunden habe. Und habe dann über Frauenkreis, da waren wir auch feministisch damals, weil habe ich auch alles mitgemacht. Und da habe ich irgendwann gesagt, wir denken uns hier den Kopf wund, können wir nicht mal was Schönes machen. Und da haben wir angefangen, Rituale miteinander unter meiner Leitung zu zelebrieren. Und das war für mich die Einweihung in Tantra, obwohl ich es außen noch nie erlebt hatte. Bis ich es dann später auch im Außen gefunden habe über Margot Anand, die damals noch in Deutschland große Gruppen gemacht hat. Das war meine Initiation, meine erste Tantra-Erfahrung, dann auch in großen Gruppen mit 100, 120 Leuten. Und dann habe ich mir Tantra-Lehrer und Tantra-Lehrerinnen gesucht und alles mitgemacht, was ich nur irgendwie konnte. Und da, ich habe gewusst, das ist meine Welt, das ist es. Ja, was ist jetzt Tantra für mich, wenn ich jemand das schnell erklären soll? Sage ich oft, es ist eine Mischung aus Sexualität und Meditation. Oder aus Achtsamkeit und Sexualität, wo wir bewusst und so gegenwärtig, wie wir können, miteinander da sind und statt automatischen Verhaltensweisen zu folgen, einfach wirklich gegenwärtig sind. Also dieser weibliche Aspekt, wirklich präsent und da sein, sich ehrlich einander zeigen, statt irgendwelche Rollen erfüllen zu müssen. So, ich muss jetzt die tolle Geliebte sein. Ich habe auch 2 Jahre Orgasmen vorgetäuscht, obwohl ich so ein wahrheitsliebender Mensch war und bin. Habe einfach gedacht, ich bin nicht gut genug und ich will eine gute Geliebte sein und habe das trotzdem zwei Jahre gemacht. Und es gibt Frauen, die machen das schon ein Leben lang oder Jahrzehnte und auch heute noch. Und das finde ich traurig, weil die Frauen meinen, so wie ich damals, ist bei mir was kaputt gegangen, stimmt bei mir was nicht. Ich habe den vaginalen Orgasmus dann gefunden, wer viel forscht, der findet es dann auch. Und bei mir war nichts kaputt gegangen. Aber wenn wir Frauen beim Tempo, bei der Geschwindigkeit und der Art der Sexualität nicht mitkommen, weil wir uns am Mann und dem, was er vorgibt, orientieren, dann kommt die Frau automatisch zu kurz. Und mein Lebenswerk ist, ich kämpfe für die Frauen, ich kämpfe nicht, ich bin da für die Frauen und bringe die weibliche Dimension der körperlichen Liebe in die Welt, so gut ich kann, um damit nicht nur die Frau, den Frauen Mut zu machen, ihr seid genau richtig, ihr müsst nur eurem Körper trauen, sondern auch die Männer mit ins Boot zu holen, weil wir sind doch ehrlich gesagt alle nur dann glücklich, wenn beide glücklich sind. Und das insofern ist meine Tantra-Welt sehr orientiert am weiblichen Zugang zum Körper und auch zur Sexualität, der viel mit Innehalten, nach innen spüren. Stimmt das, was ich gerade erlebe, oder mache ich was mit? Tut mir was weh, muss ich Stopp sagen? Viele Frauen trauen sich das nicht. Ich habe es in meinem Buch geschrieben, wie man es machen kann, auch in der Liebesnacht anzuhalten und zu sagen, halt, selbst mitten in der sexuellen Vereinigung, mir tut es gerade weh, können wir im Moment uns einfach nur halten und ein bisschen abwarten, ich bin gerade ein bisschen verloren und weiß gar nicht, ob ich noch richtig dabei bin und was ich gerade brauche. Und Frauen sagen mir dann, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das hin? Ich weiß das, aber ich krieg's nicht hin, so diese Sprachlosigkeit, die ich in meinen jungen Frauenjahren so massiv, der ich so massiv begegnet war, die ist bei vielen konkreten Frauen immer noch da in Liebesdingen. Ja, und das wäre für mich meine Tantra-Welt Entwicklungsarbeit, ich würde sagen Entwicklungshilfe. Für die weibliche Seite der Lust und damit meine ich auch in den Männern, weil die haben die weibliche Seite auch und es gibt auch Paare, wo der Mann eher die weibliche Seite entwickelt hat und die Frau eher die männliche. Also das soll jetzt nicht die Geschlechter da gegeneinander aufwiegeln, ganz und gar nicht.
Das kommt bei mir auch in keiner Weise an. Für mich ist das eine ganz schöne Verbindung auch zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Wenn ich die Mutterwunde heile, wenn ich wieder nehmen darf, wenn ich die Lust heile und da auch wieder empfänglich werden darf, das ist nun mal einfach die weibliche Seite, da ist für mich die Verknüpfung zum Reichtum ganz offensichtlich, ne? Dass ich empfänglich sein darf, dass ich nehmen und empfangen darf, das sehe ich tatsächlich ähnlich wie du, auch im Jahre 2023 ist das noch kein Selbstverständnis.
Ja, ich glaube, dass den Weg auch jede Frau, auch jeder Mann, dass jeder Mensch diesen Weg auch letzten Endes selber gehen muss und sich die Unterstützung holen kann, die es zum Glück heute vielfältig gibt. Aber ich glaube, da muss jeder mehr oder weniger durch, je nachdem, wie stark die Wunde in der Kindheit war.
Ich habe in einem meiner Newsletter so ganz bewusst provokativ geschrieben, ich vögel mich in die Million. Und habe damit genau das gemeint, was du gerade beschrieben hast, durch dieses in mir eilen, in mir, in ein tiefes Selbstverständnis mit mir und meinem weiblichen Sein zu kommen, dass ich daraus ganz anders kreieren kann, weil dann einfach der Boden dafür auch da ist. Und ich glaube auch, dass tatsächlich die sexuelle Energie, die ist, aus der heraus wir erschaffen, also auch aus der heraus wir Geld kreieren. Dass das einfach dieselbe Energie ist.
Für mich war noch wichtig, dass ich, was die Empfänglichkeit betrifft, diesen Meditationsweg auch beschritten habe. Also ich habe mit 32 war ich da, glaube ich, in einem spirituellen Zentrum damals eine lose Blattsammlung gefunden von Ein Kurs in Wundern. Das ist ja ein spirituelles Lehrwerk, so ein ganz dickes Buch, wie eine Bibel fast. Und damals gab es da noch keine Übersetzung ins Deutsche. Und da habe ich angefangen, die Lektionen, das sind 365 Lektionen für jeden Tag des Jahres eine und ein Theorieteil in Digger noch. Wenn ich den gehabt hätte, hätte ich da nie angefangen, weil das sehr schwierig ist. Für mich war das nach innen wenden, also wichtiger wie jetzt zu gucken, wie kann ich mehr Geld generieren oder so, sondern bin ich mir selber treu in dem, was ich tue. Und das den ganzen Tag überprüfen, also immer wieder, statt stundenlang vor einer weißen Wand zu meditieren, immer wieder Augenblicke innezuhalten, ein paar Atemzüge zu nehmen, zu fühlen, wie fühle ich mich gerade, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder brauche ich eine Pause oder was ist gerade? Und das habe ich überall gemacht, auch als Lehrerin in der Schule. Immer wieder innehalten, immer wieder anhalten. Ich finde, wirklicher Reichtum, der erfüllt, also auch äußerer Reichtum, den können wir nur genießen, wenn er im Einklang mit unserem tiefen Inneren geschieht. Ich habe jetzt gerade in Kitzbühel einen ehemaligen Seminarteilnehmer zufällig in der Stadt getroffen. Ich bin ja jeden Sommer in Österreich mehrere Wochen. Und der hat wahnsinnig viel Geld. Und er stand da und hat gesagt, Regina, ich bin todunglücklich. Ich bin so unglücklich und ich habe eine Menge ganz reicher Freunde. Dort sind ja viel reiche Leute in Kitzbühel. Ich habe eine Menge reicher Freunde, die total einsam und unglücklich sind. Deswegen sage ich, es gibt ja in der Bibel so den schönen Spruch, suche zuerst das Reich Gottes, alles andere wird dir dazugegeben. Und das würde ich übersetzen in, suche zuerst deine Verbindung zu dir selber. Es gibt ja viele Wege für nach Rom, viele Arten von Meditation. Für mich war es halt ein Kurs in Wundern. Suche zuerst die Verbindung zu dir selber und erhalte sie dauernd. Alles andere wird dir dazugegeben. Das heißt, für mich war das so eine Art innere Führung auch zu finden, unter der man sich jetzt nichts Großartiges vorstellen muss, sondern man kann auch sagen, das Bauchgefühl oder keine Ahnung, die innere Stimme. Es hat viele Worte, etwas, was man schwer benennen kann. So im Einklang mit einer tieferen Wesensschicht zu geraten, statt nur aus dem Kopfkino heraus sein Leben zu gestalten. Und alles, was in tiefer Verbindung mit dem Inneren sich richtig anfühlt, im Kurs in Wundern heißt, dann kannst du nur Erfolg haben. Wenn du aus dieser tiefen Verbindung heraus dein Leben Tag für Tag gestaltest, kannst du nur Erfolg haben. Und ich bin ein lebender Beweis dafür, weil ich schon seit fast 35 Jahren diesen inneren Weg gehe, mit einem Kurs in Wundern, aber andere Wege sind genauso gut. Es gibt viele Wege, und den sehr konsequent gehe. Das heißt, ich würde zur Not auch auf Geld und äußere Dinge total verzichten, wenn es sich innen drin nicht richtig anfühlen würde. Aber es ist nicht so. Wir dürfen alles haben, was die Erde zu bieten hat.
Ich wollte gerade sagen, da hast du ja auch sehr früh schon sehr konsequent dafür gesorgt, dass das auch von innen her stimmig sein kann. Dass das wirklich, und ich habe einfach gerade eine ganz tiefe Freude, weil dieses Interview mit dir ist sozusagen der Inbegriff dessen, worum es mir in diesem Kongress geht. Ne? Aus dieser Verbindung zu sich selbst heraus, dann im Außen kreieren und erschaffen. Aus einer Liebe auch zu sich selbst, aus einer Liebe zu dem, was ich wirklich bin, was ich entdecke, wenn ich mich nach innen wende. Ne?
Ja.
Voll schön.
Ja, und dann auch wirklich seine Talente in die Welt zu bringen, statt jetzt krampfhaft zu versuchen, einem Beruf nachzugehen. Wobei ich war total gern Grundschullehrerin. Also ich bin nicht gegangen, weil ich das Schulsystem doof fand oder so. Ich habe dort experimentiert. Ich durfte alles experimentieren. Kaum einer hat mir geglaubt, dass ich in einer ganz normalen Schule war. Wenn ich so erzählt habe, haben alle gedacht, ich wäre in so einer Experimentierschule gewesen. Nein, ich war im ganz normalen Schulsystem und habe mir dort die Freiheit genommen, alles so zu machen, wie es mir entsprochen hat. Und ich bin nicht von der Schule weggelaufen, sondern ich war die Lehrerin geworden, die ich werden wollte. Mein Ziel war immer, jedes Kind, egal wie schwierig es ist. Und ich war in Ludwigshafen am Rhein und da waren viele schwierige Kinder, von ganzem Herzen lieben zu können. Und ob sie was lernen oder nicht, war mir zweitrangig. Das wollte vielleicht so mancher andere Lehrer nicht hören, aber für mich war es so, ich habe gedacht, wenn ich es hinkriege, dass jedes Kind, auch wenn es noch so schlecht ist in der Schule, gerne kommt, Tag für Tag, gerne kommt, sich freut, wenn es hier reinkommt, dann bin ich die Lehrerin, die ich werden wollte. Und das war ich geworden.
Gänsehaut.
Und, ja, und die haben auch gelernt. Vielleicht haben wir nicht alles, was im Lehrplan steht, gemacht. Ich habe mir da immer Freiheiten genommen, auf die Kinder einzugehen. Und das war so geworden, dass ich auch die schwierigen Kinder, dass ich damals schon, ach Gott, wenn ich an meine kleine Christiane denke, die war, also meine Schulleiterin hat mir auch immer die schweren Fälle gegeben, weil sie gewusst hat, ich kümmere mich drum. Die war schon zum dritten Mal im ersten Schuljahr zu mir gekommen. Ungewaschen, also sie hat einen sehr unangenehmen Geruch, sehr verwahrlost. Im Schulranzen, wenn überhaupt Bücher vorhanden waren, hat alles gebappt mit Leberwurst und ach, was weiß der Kuckuck. Hoffnungsloser Fall. Hat sich alle paar Minuten, hat sie sich auf den Boden geworfen, gestrampelt und geschrien wie am Spieß. Also es war, glaube ich, die stärkste Herausforderung, die ich jemals meistern musste. Und ich habe damals, und das ist auch für den Reichtumskongress jetzt, glaube ich, ganz wichtig, ich bin dann nur rausgekommen, andere Kollegen, gute Kollegen vorher, hatten probiert, mit dem Kind klarzukommen und halt mit dem üblichen Bestrafensmechanismen. Aber die haben ja nichts genützt, die haben das Problem nur verstärkt. Und ich hatte jeden Morgen so eine Stunde, wo die Kinder sich beschäftigen konnten, wie sie wollten. Egal, ob sie was gelernt, gespielt, egal. Und sie hat gemalt. Wenn sie nicht rumgetobt hat, hat sie gemalt. Und im Morgenkreis habe ich dann irgendwann gesagt, oh Christiane, ich glaube, in dir schlummert eine kleine Künstlerin. Guck mal, und habe ich ein paar Sachen gezeigt. Dann haben wir so zusammen geguckt. Dann habe ich gesagt, ich habe hier in meinem Pult so ein Fach frei. Wenn du willst, kannst du deine Kunstwerke, wenn du sie gemalt hast, immer zu mir bringen. Die sammeln wir dann. Und am Ende vom Schuljahr, wenn du genug gemalt hast, machen wir vielleicht beim Schulfest eine Ausstellung einer Künstlerin vom ersten Schuljahr. So was gab es noch nie. Und ich wusste nicht, wird sie es annehmen, kann sie es annehmen oder nicht. Aber sie hat gesammelt. Und am Ende vom ersten Schuljahr, die ganze Klasse hat mitgeholfen, haben wir von der Hauptschule die Stellwände geholt. Und alle ihre Bilder wurden aufgehängt. Die Kinder haben beraten, 10 Pfennig, 15 Pfennig, 20 Pfennig, was kostet so ein Bild? Und sie hat dann, was weiß ich, 36 Mark oder so eingenommen. Die Schulrätin hat sie noch vorgestellt als die Künstlerin einer ersten Klasse. Und ich bin dann mit ihr am Tag danach mit den 36 Mark in die Stadt und da durfte sie sich alles kaufen, was das Künstlerherz begehrt. Aber was war parallel passiert, Nicole? Christiane, die eigentlich nur zu mir in die Klasse gekommen war, ich sollte sie aufbewahren, bis die Sonderschule einen Platz frei hat. Die hat in kurzer Zeit Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt. Sie war die Beste im Aufsatzschreiben und hat, weil die durfte sie immer verzieren mit ihren Gemälden. Die Kinder haben sich ihr zugewendet und haben geprahlt vor anderen Klassen. Wir haben aber eine Künstlerin. Habt ihr auch eine? Wie eine echte Künstlerin? Also sie wurde von dem Schmuddelkind, was eigentlich tatsächlich unerträglich war, wurde sie zur Künstlerin. Sie hat sich vielleicht alle paar Tage mal noch auf den Boden geschmissen und geschrien, aber nicht mehr stündlich mehrmals. Und beide Eltern waren Alkoholiker und überhaupt nicht zur Zusammenarbeit bereit. Das Kind hat daheim, war zuständig zum Wäschewaschen, war völlig überfordert und hatte also ein ganz schreckliches Schicksal. Und was in diesem einen Jahr, wo ich auf die Stärke gesetzt habe, wo auch wenn vor lauter Unkraut keine Pflanze zu sehen war, ich gewartet habe, bis ich die Pflanze finde in diesem Kind und die zu gießen, hat dazu bewirkt, obwohl ich keine äußere Hilfe hatte, keine Schulpsychologin, die Eltern haben absolut blockiert, dass das Kind eine Wahnsinnsverwandlung in der Schule gemacht hat. Und deswegen, also ich habe meinen Job geliebt, das will ich damit auch sagen. Und ich hatte dann die Mission erfüllt und das andere hat mich dann mehr gereizt, es hinzukriegen, alle erwachsenen Menschen ohne Ausnahme zu lieben. Da bin ich jetzt noch dabei. Also ich würde nicht sagen, dass mir das schon gelungen ist. Ich habe da große Schritte schon gemacht. Also nicht mehr zu urteilen ist ja schon eine Herausforderung. Aber das wäre jetzt mein Lebensziel, das ich noch nicht erreicht habe, dem ich schon nahe komme, aber es längst noch nicht erreicht habe, kann ich alle erwachsenen Menschen lieben, egal wie sie sind. Das ist ein Ding, das ist eine Nummer. Und es gelingt mir im Familienstellen, wenn man das Schicksal dahinter sieht, wo sie herkommen und was sie durchgemacht haben, dann kann man mit weiterem Blick und liebenderem Blick schauen. Aber man sieht ja nicht bei jedem Menschen, der einem auf der Straße begegnet, das Schicksal dahinter. Bis jetzt noch nicht, ist mir noch nicht gelungen.
Denn du sprichst ja auch nochmal aus der Perspektive des Reichtums einen wichtigen Punkt an. Wir sind ganz oft im Alltag damit zugange, darüber zu klagen, was wir noch nicht können und was wir noch dringend lernen müssen. Und ne? Statt diese Pflanze, die schon da ist, zu liegen und zu pflegen, sodass sie stärker wird als alles Unkraut. Und dass die sich tatsächlich entfalten kann. Das finde ich eine total schöne Geschichte. Danke dir fürs Teilen. Ja, weil ich glaube, dass das, also ich habe mich lange Zeit mit viel Selbsterfahrung beschäftigt und habe irgendwann mal gemerkt, so wird das nichts. Ich muss das, was da ist, die Pflanzen, die ich haben will, die muss ich hegen und pflegen, statt die ganze Zeit nur Unkraut zu bereinigen. Da kommst du ja zu nichts. Kannst du, die wächst immer nach, kannst du dich drauf verlassen. Aber zu sagen, so, ich gieße jetzt das, was ich sehe, was da ist, was auch jetzt schon da ist und was da auch angelegt ist in mir. Ne? Ich glaube ja, dass jeder Mensch seinen ganz eigenen Weg hat, in den eigenen Reichtum zu finden und den auch zu entfalten, wenn die Bedingungen dafür geschaffen werden. Ne? Wenn ich eben das, was ich jetzt schon gut kann, ehre und wertschätze.
Genau, und gieße und dünge. statt das Unkraut zu düngen. Wir düngen ja leider oft das Unkraut und das, was schlecht ist, indem wir die schlechten Geschichten wiederholen. Und da fügen wir uns selber, nicht nur anderen, sondern auch uns selber Schaden zu, statt das, was in uns und in anderen, auch in anderen das Licht zu sehen und das, was richtig dort und auch zu fördern. Ich weiß, mein Mann hat mal gesagt, noch in Zeiten, wo wir wenig Geld hatten, hat er mal gesagt, ach, Golf spielen, das wäre sowas, was mir richtig Spaß machen würde. Aber das ist nur für reiche Leute. Hat das schon sich selbst das Licht wieder ausgeknipst. Und wenn ich sowas höre, also ich habe das in der Schule gemacht, die Talente der Kinder zu fördern. Wir hatten eine spanische Tänzerin, wir hatten alles Mögliche. Wenn ich dann sowas höre, versuche ich den Weg zu finden. Weil ich denke, wenn da eine Flamme in uns brennt, dann gibt es einen Weg. Wir dürfen halt nicht uns selbst die Augen zuhalten. Also es gibt immer einen Weg. Und dann waren wir im Hausbooturlaub in Südfrankreich und da war ein Golfplatz nach dem anderen nebendran. Und dann haben wir dort einen Schnupperkurs zusammen gemacht und der Golflehrer war total begeistert von meinem Mann und konnte nicht glauben, dass der noch nie einen Schläger in der Hand hatte. Der hatte wirklich richtig Talent. Zu mir hat er gesagt, muss nicht jeder Golf lernen. Wo ich auch froh war, dass er das gesagt hatte, weil ich wollte ja gar nicht Golf lernen. Und dann sind wir nach dem Urlaub direkt, haben wir geguckt, wo gibt es bei uns einen Golfplatz. Und direkt 3 Kilometer weiter gibt es einen Golfplatz. Und dann sind wir am Anfang so ganz, ach Gott, als wären wir völlig unwürdig. Sind wir da rein, das sind dann die Reichen und mit denen haben wir nichts zu tun. So diese Spaltung auch, als gäbe es da verschiedene Sorten Menschen. Und aus der heutigen Sicht, da sind so viele nette Menschen. Klar, es gibt auch arrogante Leute wie überall. Also er hat dann Golf gelernt, spielt in der Mannschaft und ist total happy. Und noch verrückter ist, dass ich inzwischen auch Golf spiele. Ich habe ja immer gesagt, ich bin hoffnungsloser Fall. Und genau wie Christiane ein hoffnungsloser Fall war, weiß ich ja, man kann ein hoffnungsloser Fall sein. Man muss dann nur mehr üben als andere. Dann kann man es auch lernen. Und das habe ich da auch, das war auch so ein Wunder meines Lebens. Ja.
Du hast vorhin gesagt, Du hast ein Buch geschrieben. Hast du Lust, da noch einen Satz zu sagen? Worüber hast du geschrieben? Weil ich finde, du hast eine so wundervolle Art, Geschichten zu teilen. Das macht mir sehr Freude.
So heißt es, Frauen im Kommen. Der weibliche Weg zu sexuellem Glück. Ja, da sind viele Geschichten von mir drin, rund um Thema Sexualität, aber auch von Seminarteilnehmern. Und ich wollte schon immer ein Buch schreiben, aber ich war viele Jahre im Einsatz für meine alten Eltern und da ging einfach nicht. Und dann war es jetzt endlich soweit. Mhm. Also auch meine Seminarteilnehmer haben immer gefragt, gibt es das nicht mal in Buchform oder so? Und dann ist es jetzt im Februar dieses Jahr ist es rausgekommen, also es ist noch ganz neu. Und ich habe es eigentlich für Frauen geschrieben, aber so viele Männer lesen es und bedanken sich bei mir. Ich habe jetzt inzwischen kapiert, dass ich es auch für Männer geschrieben habe, auch wenn ich es nicht gewusst habe. Ich wollte es schreiben für Frauen zum Mut machen, dass sie nicht denken, an ihnen ist was falsch, sondern dass sie sich ihrer Intuition und ihrem Körper vertrauen, statt außen irgendwelche Rollenvorstellungen erfüllen zu müssen. Und dafür habe ich es geschrieben. Und die Männer bedanken sich, dass sie dadurch einen Einblick kriegen, wie Frauen funktionieren und was Frauen alles sich nicht trauen zu sagen. Und so insofern transportiere ich damit auch weibliches Wissen zu den Männern hin. Und ich bin total happy, dass es jetzt da ist, weil ich glaube, ich habe schon fast aufgegeben, noch ein Buch zu schreiben, aber damals in meinen Bodo Schäfer Reichtumslernjahren, da sollte man auch ein Traumjournal machen. Ein Traumjournal ist praktisch so, man nimmt ein leeres Blatt und macht da so eine Collage drauf mit allem, was man sich erträumt, was Reichtum auch äußerlich bedeutet. Zum inneren Reichtum habe ich damals immer gesagt, kann ruhig auch der äußere noch kommen. Und da hatte ich damals auch, dass ich ein Buch schreibe, drauf. Und das hat sich jetzt umgesetzt.
Hm.
Also fast von selber. Ich habe ein Angebot gekriegt, das Buch zu schreiben mit garantierter Veröffentlichung vom Verlag. Das kriegt ja keiner. Das war echt voll das Wunder. Sonst hätte ich mich in meinem Alter wahrscheinlich nicht mehr hingesetzt und mal drauf losgeschrieben in der Hoffnung, dass es irgendwo publiziert wird. Ja.
Voll toll. Also das werden wir auch unter dem Video unbedingt verlinken. Das finde ich klingt großartig, weil ich das Gefühl habe, wenn ich so deinen Geschichten lausche, dann entspannt sich was total in mir, ne? Und da wird plötzlich so ein Raum und so ein, könnte ja doch gehen. Wäre eine Möglichkeit so. Das ist sowas, was ich finde, was du auch stark verkörperst, ne? So die Möglichkeiten zu sehen. Ganz großartig.
Und auch, ja, also mein spiritueller Weg heißt ja nicht umsonst Kurs in Wundern. Und Wunder heißt für mich, dass Dinge geschehen jenseits dessen, was wir uns vorstellen können. Und mein ganzes Leben ist so gesäumt von solchen Dingen, dass ich mich von Widerständen erstmal nicht irritieren lasse. Dass wenn ich merke, das Herz brennt für etwas. Es heißt, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Aber ich würde fast sagen auch, wo das Herz für was brennt und man folgt dem, dann muss ich der Weg auftun. Das geht gar nicht anders. Ich habe so oft an mir selbst und an vielen Menschen gesehen, auch Seminarteilnehmer. Ich weiß noch, da gab es welche, die die Tantra-Massage-Ausbildung oder sowas machen wollten, wo meine Co-Leiter gesagt haben, den können wir nicht nehmen, der ist so tollpatschig, das geht gar nicht. Und ich lasse das irgendwie nicht gelten, weil ich weiß, wie Menschen sich, auch wenn sie scheinbar hoffnungslose Fälle sind, verwandeln können. Und dieser Mensch hat sich so toll entfaltet. Also wenn einer was wirklich will, dann finde ich, also bin ich gern da, Türen zu öffnen. Soweit ich das kann, vermag und darf. Also Türen zu öffnen, damit das, was in einem drin schlummert, blühen darf. Blumen wollen auch blühen und wir Menschen auch. Und wenn wir das, was in uns da ist, zum Blühen bringen, ich glaube, dann haben wir die Erfüllung in unserem Leben gefunden. Und da steckt auch die Fülle drin und der Reichtum, der dann sich außen gerne spiegeln darf. Aber ich glaube, es gibt nichts, was größer ist als der innere Reichtum. Also der sozusagen, die gefühlte Erfüllung. Die ist für mich der allergrößte Reichtum. Und der darf sich gern auch außen zeigen.
Was ich ja großartig fand, also Tantra ist ja ganz oft was, was nur offline angeboten wird. Und was ich so cool fand, war ja, dass du auch online für Frauen jetzt in dem Fall, aber grundsätzlich eben auch Online-Kurse kreiert hast. Damit bist du ja auch, finde ich, eine totale Vorreiterin in dem Feld, ne?
Also ich habe schon vor 12, 13 Jahren, damals hieß es noch ein E-Mail-Kurs, weil ich regelmäßig E-Mails verschickt habe, weil ich gemerkt habe, auch zum Thema Lust und Orgasmus für Frauen, dass das Thema nicht so leicht ist, da will ich was tun und will den Frauen was an die Hand geben, wo sie jeden Tag ihre Aufgaben im stillen Kämmerlein daheim oder in ihrem Umfeld machen können und nirgendwo hin müssen, weil die Scham für manche immer noch groß ist, zu einem Tantra-Seminar zu gehen. Also manche sagen zu Hause, ich gehe zum Yoga, weil sie sich nicht trauen zu sagen, ich gehe zum Tantra. Und dann habe ich diesen damals E-Mail-Kurs, heute heißt es Online-Kurs, und heute ist er auch gewachsen und ist richtig groß geworden, der Online-Kurs. Der geht so ein ganzes Jahr und Frauen lernen, wie sie lustvoll und orgasmisch leben können. Das ist das Ziel des Kurses. Und da gibt es natürlich auch Hindernisse und Blockaden, mit der jede Frau dann zu tun hat. Und die Frauen, die durchgehen durch das ganze Jahr, die erblühen, würde ich mal sagen. Die erblühen. Aber es gibt wie bei allen Online-Kursen auch Leute, die abbrechen nach 3, 4 Monaten, wo ich dann oft sage, dass dann Zeit wäre, hinzugucken, gibt es irgendwelche Blockaden aus dem Familiensystem, die mich daran hindern, dass ich sexuell erblühen darf. Weil wenn es sexuelle Gewalt in der Familie gab oder Nonnen, Priester, es gibt etliche Dynamiken, wo dann unser Wille nicht mehr frei ist, sondern wir nachmachen oder versuchen zu kompensieren, was unsere Vorfahren gemacht haben. Dann können wir an Grenzen dran geraten, aber die kann man auch anschauen und auflösen. Ich würde nicht sagen, jeder kann alles erreichen, aber jeder kann sich selbst zum Blühen bringen.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, die Blüte von einer Rose ist ja auch anders als die von einem Gänseblümchen. Es kommt ja auch immer ganz drauf an, was so meine Natur ist. Und wichtig ist ja nur, dass ich meine Natur zum Blühen bringe. Ne? Ich muss nicht jemand anders werden, so, sondern einfach das, was in mir blühen kann, zum Blühen zu bringen. Ja. Genau. Ah, ich finde, das klingt wundervoll. Ich bin also als ich Expertinnen gesucht habe, ne, bei der Recherche für diesen Kongress, als ich auf dich gestoßen bin, habe ich mich total gefreut. Und jetzt weiß ich auch, warum ich mich da so gefreut habe. Vielen, vielen Dank.
Oh, wie schön. Danke dir, Nicole.
Gibt es aus deiner Sicht noch was, worüber wir nicht gesprochen haben, was dir wichtig ist, was du gern noch teilen würdest?
Ich glaube, wir haben über alles, mir war wichtig der innere Weg, der ist mir sowieso immer am wichtigsten. Und auch, dass wenn das Herz jubelt, dass wir uns das Licht nicht selber ausknipsen, indem wir sagen, oh, klappt doch nicht. Ne? Diesen inneren Schweinehund haben wir ja alle. Sondern wenn da was ist innen drin, dass wir das nicht selbst ersticken, noch bevor wir probiert haben, ob es überhaupt möglich ist. Also eigentlich möchte ich Mut machen, auch wenn es hoffnungslos aussieht, wenn man etwas wirklich will, dran zu gehen. Also so wie ich es auch beim Golf gemacht habe, das ist einer der schwersten Bewegungen und ich war noch nie besonders sportlich. Und habe auch die ersten Jahre, habe ich mir richtig schwer getan, aber ich habe es gelernt, weil ich es wollte. Damals eigentlich nicht meinem Mann zuliebe, mit dem zuliebe bin ich mitgegangen mal, aber dann hat mich so der Hafer gestochen. Okay, du bist ein hoffnungsloser Fall, das haben mir drei Golflehrer bestätigt, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin. Und dann habe ich ja das von Christiane erzählt, was die für ein hoffnungsloser Fall war. Und dann wusste ich, okay, letzten Endes gibt es gar keinen hoffnungslosen Fall, weil es gibt eigentlich nur einen Fall, der mehr üben muss als andere. Und wenn du dann halt in dem Bereich Hoffnung, und das wollte ich mir und der Welt beweisen, ob ich das lernen kann mit dem Golf. Weil nach meiner Theorie war klar, ich muss das lernen können. Und das finde ich grandios, dass mir das geglückt ist, weil wenn du gesehen hättest, ich habe am Anfang nur Löcher in den Boden gehackt.
Was ich so grandios daran finde, ist ekstatisches Lebensgefühl sogar beim Golf. Das finde ich grandios.
Ja, es ist auch manchmal sehr ekstatisch, wenn du dann zufällig einen Schlag schlägst, wo du denkst, oh, das habe ich jetzt. Also, und dann ist es auch meditativ. Weil um das Bällchen zu treffen, musst du frei sein vom Kopfkino, sonst triffst du das nicht. Also es hat viele Dinge auch noch zusätzlich in mein Leben gebracht, ja.
Aber es ist versinnbildlich, das ist ganz schön, weil ich verbinde Ekstase jetzt nicht unbedingt mit Golf. Das wäre jetzt nicht das Erste, was mir dazu einfällt. Aber ich finde tatsächlich, wenn ich mich einmal für eine ekstatische Lebenshaltung entschieden habe und sage, ich lebe mein Leben in Ekstase, dann ist es letzten Endes in jedem Bereich möglich, dieses Gefühl zu kultivieren.
Genau. Genau, in allem. Selbst wenn du daheim sitzt und nur deine Zimmerpflanze anschaust und dich dran freust. Also es ist in allen Dingen möglich.
Regina, vielen, 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 vielen Dank für dieses wundervolle Interview.
Nicole, ich bedanke mich auch. Ich habe auch erst gedacht, oh, Reichtumskongress. Was hat Tantra damit zu tun? Aber zum Thema Geld und so habe ich wirklich viele Jahre auch. Ich habe ja auch Frauengruppen geleitet zum Thema Geld. Also da habe ich schon auch was zu sagen gehabt. Aber was jetzt passiert ist so in unserem Gespräch, dass da so viele Dimensionen klar geworden sind, wie alles so zusammenhängt, dass man das gar nicht so isoliert eigentlich sehen kann. Dann wird man dem Thema gar nicht gerecht. Ja, also dir auch ganz herzlichen Dank, dass du sowas machst.
Ja, da wünsche ich uns allen einen Tag, in dem wir mit Leichtigkeit in die Ekstase finden und ekstatisch leben, was auch immer wir gerade tun. Mach's gut, bis zum nächsten Video.